Amen. Vielleicht ein kurzes Wort an alle, die mich heute zum ersten Mal sehen oder uns noch nicht so gut kennen. Wir waren bis vor 2 Jahren hier im pastoralen Dienst tätig und in dieser Zeit hat die Gemeinde dann auch Owen kennenlernen dürfen. Heute kennt Owen dann jeder. Vielen Dank hierfür. Daran teilnehmen an diesem Mehrgenerationen-Lobpreis. Das ist im Prinzip das, was es war. Das, was wir hier gemacht haben, so ist Gemeinde. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hierher gekommen seid. Es freut uns sehr, hier zu sein. Wir sind vor 2 Jahren dann in die USA gezogen, wo wir den Ruf einer Gemeinde erhalten haben. Dazu sage ich gleich noch mal mehr. Und genau, sind aber natürlich in der Zeit immer wieder hier auch mit der Gemeinde in Kontakt geblieben. Es wissen wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber ich bin tatsächlich nicht das erste Familienmitglied, das die USA eine zweite Heimat nennen darf. Und zwar ist mein Großonkel nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA und hat sich dort dann in Ohio niedergelassen und hatte dann dort auch geheiratet. Die Familie auf der Seite, der ist sogar ziemlich groß, viel größer als hier auf der deutschen Seite. Und ich erinnere mich noch an einige seiner Besuche hier in der deutschen Heimat. Das ist nun mittlerweile schon über 15 Jahre her, ist mittlerweile auch verstorben. Damals wusste ich natürlich als, ich weiß nicht, 10-Jähriger, 12-Jähriger, dass er sowohl Deutsch als auch Englisch spricht. Aber in den Unterhaltungen am Essenstisch, daran erinnere ich mich noch sehr gut, war ich doch immer etwas überrascht darüber, wie sehr er mit der deutschen Sprache manchmal zu kämpfen hatte. Wie ihm einige Versprecher unterliefen, wie er nach den richtigen Worten suchte. Ich habe da drüben Nicken gesehen von Leuten, die das offensichtlich nachvollziehen können. Und ihr wisst ja, wie das ist, man wird dann demütig und gnädig, wenn man irgendwann einmal in derselben Situation ist. Und letztes Jahr habe ich hier gepredigt im März, hier in Wächtersbach. Das war nur 5 Monate nach unserem Umzug. Und hinterher wusste ich dann Bescheid, wie das ist. Mir schlug dann sogar jemand hinterher im Spaß vor, dass ich mal wieder Deutschunterricht nehmen sollte. Und als ich vor ein paar Tagen hier bei unserem guten Papert war, habe ich ein Stück Himbeerquarkschnitte bestellt. Und daraus wurde dann irgendwie so beim Bestellen eine Himbeerquarkschnitte. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt los? Man kann bei 2 Sprachen schon mal durcheinander kommen. Wir werden sehen, wie schlimm das heute wird. Natürlich rede ich täglich mit Owen Deutsch, das heißt, und seine Zweisprachigkeit nimmt schon ganz tolle Formen an. Also die deutsche Sprache geht nicht verloren, aber ich bitte trotzdem zumindest vorsichtshalber schon mal um etwas Nachsicht, da eine Predigt doch nochmal ein anderes Kaliber ist. Mal sehen, ob ich heute alle Worte finde und dann in akzentfreiem Deutsch aussprechen kann. Aber im Ernst, ich bin natürlich sehr froh, wir sind sehr froh, dass wir heute hier sind und dass wir auch darüber hinaus, ja nicht nur heute oder in diesen Wochen, mit der Eurasia-Region der Kirche des Nazareners und dem deutschen Bezirk, dass wir da verbunden sind. Ich bin weiterhin tätig, jetzt können wir die Folien dann auch sehen, weiterhin tätig in der Administration und der Öffentlichkeitsarbeit vom European Nazarene College. Das deutsche Lernzentrum von EUNC, abgekürzt, ist die Gemeindeakademie, von der man sicherlich auch einiges gehört hat. Unser lieber Alexander ist da ganz kräftig am Studieren. EUNC hat insgesamt 17 Lernzentren. Die Gemeindeakademie ist eines davon. Und seit diesem Jahr übrigens auch eines im Nahen Osten in arabischer Sprache. Es sind ziemlich viele verschiedene Sprachen, die man studieren kann am EUNC. Falls da jemanden kennt, der sagt, hier, der würde sich niemals trauen, auf Deutsch irgendwie Theologie zu studieren oder die Bibel zu studieren, sondern der hat eine bestimmte Sprache, dann kommt doch einfach auf mich zu oder erkundigt euch mal. Vielleicht bietet das EUNC ja doch die ein oder andere Sprache an, falls ihr da eben ein paar Leute kennt. Im Juni konnte ich in dieser Funktion beim Weltkirchentag der Kirche des Nazareners dabei sein und dann auch den ein oder anderen treffen, der uns da dann über den Weg gelaufen ist. Uns hier werden diese beiden vielleicht nicht ganz so viele sagen. Es sind Dietmar und Renate aus der Gemeinde in Hanau. Es ist toll, so eine große Nazarener-Kirchenfamilie zu haben. Und darüber hinaus bin ich auch weiterhin bei Helping Hands engagiert. Ihr habt da ja über Dr. Hermann Schwantner auch einige ganz direkte Verbindungen hier. Seit März bin ich als erster Vorsitzender tätig und auch so kann man dann natürlich mit den Gemeinden und mit dem Bezirk einige Kontakte auch aufrechterhalten. Uns geht es auf jeden Fall gut in den USA. Man kann definitiv sagen, dass wir uns eingelebt haben. Lissa ist weiterhin als Lehrerin und im Gemeindebüro unserer Kirchengemeinde tätig. Ich bin Teil des pastoralen Teams, beziehungsweise wir beide sind eben Teil des Teams der Gemeinde. Hier sind einige unserer Teammitglieder dabei. Ich bin speziell verantwortlich für die Jugendlichen, für Gottesdienst, Medien und ab diesem Herbst werde ich auch ein bisschen stärker oder verstärkt einsteigen als Ansprechpartner und Koordinator verschiedener Kleingruppen. Ja, und in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde wächst Owen dann eben auf mit ganz, ganz vielen Freunden und entwickelt sich ganz prächtig, wie ihr ja heute hier ganz live miterleben durftet und dürft. Was ja auch richtig klasse ist. Wir sind in den letzten Monaten auch ganz gut im Land herumgekommen. Ich habe einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, weil ich weiß, das ist immer irgendwie auch interessant, was zu sehen. Wir konnten im Februar eine kleine Reise nach Maine machen, also an der Ostküste in den Norden. Wir waren zwischendurch auch mal bei Freunden in Chicago unterwegs. Das hier ist bei uns mehr oder weniger vor der Haustür am Strand. Da haben wir es nicht ganz so weit hin. Owen liebt das Wasser und liebt es dann auch im Sand zu spielen. Vor einigen Wochen waren wir an den Niagara-Fällen im Norden der USA, konnten noch mal kurz über die Grenze nach Kanada und wieder zurück. Das ist dann doch sehr schön, das dann auch machen zu können. Owen hat sich auch direkt unter den Wasserfall gewagt im Poncho. Und hatte eine richtig gute Zeit, also das waren so ein paar kleinere Ausflüge, die wir hier und da machen konnten, die wir sehr auch genossen haben. Elissa und ich leiten zusammen die Jugendgruppe und wir durften vor 2 Wochen auch mit unseren Teens die Nazarene Youth Conference der US-Kanada-Region in Tampa Bay in Florida erleben. Wir haben auch hier ein paar Bilder. Owen war auch vorbereitet und konnte dann auch eben entsprechend mit. Und hier ist unsere Jugendgruppe. Wir konnten 6 Jugendliche mitnehmen. Insgesamt waren es 10.000 andere Jugendliche. Also es war eine doch größere Konferenz, wo es um soziale Projekte innerhalb der Stadt ging, wo gemeinsame Zeit mit anderen Bezirken verbracht werden konnte, wo wir viele Predigten gehört haben, Konzerte erlebt haben, mit anderen Jugendlichen Lobpreisgottesdienste feiern durften. Das war eine sehr bereichernde und wirklich großartige Konferenz. Ein großartiges Erlebnis. Auch da war es schön, dass wir hier und da auf ein paar Bekannte treffen durften. Wenn wir das nächste Bild haben, ich kann es hier gerade irgendwie nicht weiter. Genau, das sieht dann so aus, wenn 10.000 andere Menschen Gott anbeten. Und dann haben wir die nächste Folie noch. Das letzte Bild müssten wir noch haben. Das waren hier einige unserer Jugendlichen. Genau, und hier sind unsere Bekannte, die auch ihr erkennen dürfte, der ein oder andere, Klaus und Martina Arnold, die mittlerweile ja für die Weltkirche in der Pastorenausbildung und für die verschiedenen Ausbildungsstätten zuständig sind. Und die waren ja auch bis vor wenigen Jahren noch hier im Bezirk und Klaus ganz besonders als Rektor vom European Nazarene College. Wenn man auf so einer Veranstaltung ist, wie ihr sie eben hier auch, wo ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommen konntet, dann macht das an manchen Stellen zumindest schon auch ein bisschen Geschmack so auf die Ewigkeit, das ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, wenn viele Menschen aus vielen unterschiedlichen Ecken, und hier reden wir immerhin über 2 Länder, die USA, aus allen möglichen Bundesstaaten bis hin nach Kanada, wenn die zusammenkommen, aus aller Welt, um Jesus Christus als König anzubeten, dann erinnert das durchaus so ein bisschen an manches, was wir auch aus der Offenbarung lesen können, wo es um die Menschenmassen geht, die zusammenkommen und Christus anbeten. Wir konnten, wie gesagt, sehr viel Bewegendes erleben. Wir konnten sehen, wie Gott auch in diesen Jugendlichen arbeitet. Nicht nur hier direkt bei der Veranstaltung, sondern auch hinterher gab es Jugendliche, die gesagt haben, da haben wir uns so drauf hingefiebert auf die Veranstaltung und dann war das zwar ganz schön, aber irgendwie hat das nicht die Erwartungen erfüllt, aber dann bin ich zurückgekommen und meine Familie hat mir gesagt, du bist ja ganz verändert. Wo Jugendliche hinterher gemerkt haben, okay, sie haben vielleicht selber nicht gemerkt, dass Jesus sie ein Stück weit verändert hat, aber andere haben das gemerkt. Und sowas, wenn man sowas erlebt, dann weckt das natürlich auch Hoffnung darauf, dass diese Jugendlichen ihre Generation erreichen, dass sie etwas bewegen, dass sie befähigt werden, Reich Gottes in dieser Welt zu leben, sichtbar zu machen. Und manch einer mag sogar sagen, dass er sich daraus eine Erweckung für das ganze Land vielleicht wünscht, für die gesamte Welt. Und an dieser Stelle, beim Stichpunkt Erweckung, möchte ich heute auch in unsere Predigt einsteigen. Aber lasst mich vielleicht vorher noch mal kurz miteinander beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diese gemeinsame Zeit. Vielen Dank für die Zeit, die wir hatten, eben mit Psalmen und Liedern und Gebet und Kollekte, in der wir dich dadurch ehren und anbeten durften. Danke für diese Zeit, wo wir jetzt ganz besonders auch auf dich hören dürfen. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest und so vorbereitest, dass wir das aufnehmen können, was du jetzt auch zu uns sprechen möchtest. Wir bitten dich um deine heilende und leitende und erfüllende Gegenwart hier heute mitten unter uns. Amen. Amen. Es klingt alles nach einem ganz normalen Tag. Da ist eine kleine christliche Ausbildungsstätte im US-Bundesstaat Kentucky, die einen ganz gewöhnlichen Gottesdienst feiert. Mit Lobpreis, mit Andacht, mit Gebet, vielleicht so ähnlich, wie wir es gerade eben auch gemacht haben und so wie eigentlich jede Woche. Und die Predigt und die Andacht, die sind nicht, das ist nicht besonders spektakulär, was dort geschieht. Es ist keine große Show eines Predigers. Er würde sich wahrscheinlich weder zum Comedy-Star eignen, noch als Gastgeber einer Show im Fernsehen. Er gehört einfach zu den Lehrkräften der dortigen Universität. Und zudem redet er über etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Nicht über etwas, was man vielleicht vorher schon mal irgendwie, oder was man vorher noch nie gehört hat, sondern er predigt über etwas ganz Banales, nämlich über die Liebe. Lieben wir Gott wirklich, fragt er. Natürlich wissen wir, dass er uns liebt und dass wir ihn und unseren Nächsten lieben sollen, und zwar nicht gekünstelt, sondern so richtig von Herzen. Aber lieben wir ihn? Diese Andacht, dieser gesamte Gottesdienst ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, was hier geschieht. Und dennoch ist das, was hinterher passiert, ziemlich bemerkenswert. Ein paar Studenten bleiben nach dem Gottesdienst noch zusammen und sie machen mit Lobpreis weiter, mit Musik und mit Gebet. Und dann kommen mehr und mehr Leute hinzu und sie schließen sich dem an. Und am Ende feiern die Schule und die verschiedenen Christen in der Stadt Gottesdienst für geschlagene 2 Wochen am Stück. Das sind mehr als 400 Stunden Anbetung. Menschen kommen aus anderen Bundesstaaten hinzu, sogar aus aller Welt fliegen sie hin, weil sie davon hören und das miterleben wollen. Ich persönlich habe nicht ganz verfolgt, ich habe mal gegoogelt und mal die verschiedenen Artikel gesehen, aber trotzdem nicht ganz verfolgt, weiß nicht ganz genau, wie bekannt das Ganze hier im Lande wurde. Von daher die einfache Frage, wer weiß, wovon ich rede? Wer weiß, wovon ich rede? Okay, 1, 2 Hände gehen hoch. Ich rede von der sogenannten Erweckung an der Asbury University. Im US-Bundesstaat Kentucky, habe ich vorhin schon gesagt, die im Februar dieses Jahres für eben 2 Wochen oder ein bisschen mehr stattgefunden hat. Asbury ist eine Schule innerhalb der wesleyanischen Heiligungsbewegung, in der ja auch die Kirche des Nazareners ihre Wurzeln hat. Und diese Erweckungen sind überhaupt gar kein Neuland und ganz besonders nicht in dieser Bewegung. Asbury selbst hat seit der Gründung ganz verschiedene dieser Bewegungen erlebt. Auch, auch hier in Deutschland, wenn man das mal studiert, wenn man sich das mal anschaut, hat es in den letzten paar Jahrhunderten immer wieder verschiedene Formen von Erweckungen gegeben. Vielleicht der ein oder andere mag hier auch von geistlichen Aufbrüchen sprechen. Erweckungen sind Zeiten, in denen die Kirche, in denen Gläubige in ganz besonderer Weise mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Da gehört Lobpreis dazu, es gehört dazu, dass Menschen beten, dass sie ihre Sünden bekennen, es gehört dazu, dass sie in ihrer Liebe für Jesus erneuert werden, es gehört dazu, dass es eine prägende Erfahrung von Einheit gibt, ganz unabhängig von Nationalität, Sprache oder Denomination. Kommt vielleicht nicht immer alles auf einmal vor, aber doch in diesen Formen findet das immer wieder statt. Und klingt das nicht klasse? Ich vermute, dass der ein oder andere, dass viele von uns darüber übereinstimmen würden, dass wir uns das eigentlich wünschen würden, dass Städte und Gemeinden, in denen wir leben, ein bisschen mehr Kraft des Heiligen Geistes, so ein neues Feuer für Gott, mehr Gebet, mehr Anbetung, mehr Einheit, mehr geistlichen Aufbruch, dass es alles stattfindet, weil wir das eigentlich brauchen könnten. Hier in diesem Land, in dieser Stadt, hier in Wächtersbach, in unserem Leben. Und mir geht es heute nicht darum, euch in die geschichtliche Entwicklung von Erweckungen hineinzunehmen oder euch eine schöne Liste mit 10 Schritten zum Selbermachen von Erweckungen zu präsentieren. Aber wäre es nicht schön, wenn wir irgendwie wüssten, wie wir Erweckungen quasi so ein bisschen heraufbeschwören könnten? Ist klar, es ist ein Geschenk Gottes, wenn sowas passiert, aber können wir die Entwicklung dahin nicht doch ein bisschen lenken? Wir sind alle noch irgendwie dabei, die Nachwirkungen von Corona zu verarbeiten. Es gibt Gemeinden, die zumachen, die schließen müssen. Christlicher Glaube scheint in der westlichen Welt nicht unbedingt leichter zu werden, das zu haben. Das geht natürlich nicht erst seit Corona so, aber das fällt uns doch immer wieder auf. Als Gemeinde habt ihr verschiedene Themen, die euch beschäftigen. Einiges, was vielleicht richtig gut läuft, manches, was komplex, kompliziert ist, herausfordernd ist, manches, was ansteht, was euch beschäftigt. Wie können wir als Einzelne und als Gemeinde im Hinblick auf Erweckungen etwas lernen? Mit allem, was für euch als Gemeinde ansteht, wie können wir uns auf das Wirken Gottes vorbereiten? Wir könnten uns sicherlich viele verschiedene Bibelstellen dazu anschauen. Heute soll uns eine Passage genügen, bei der wir schauen wollen, wie spricht sie in unserer Situation heute. Und wenn ihr gerne mitlesen möchtet, könnt ihr Lukas Kapitel 9 aufschlagen, die Verse 1 bis 9. Ich werde aus der neuen evangelistischen Übersetzung lesen. Lukas 9, die Verse 1 bis 9. Jesus rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagt er ihnen, keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und auch nicht 2 Hemden. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Und wenn ihr in einen Ort kommt, wo die Leute euch nicht aufnehmen wollen, dann zieht gleich weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ab, um ihnen deutlich zu machen, dass das Gericht auf sie wartet. Die 12 machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Sie verkündigten die Freudenbotschaft und heilten die Kranken. Herodes Antipas, der Fürst von Galiläa, hörte von diesen Dingen. Er wusste nicht, was er davon halten sollte, denn die einen sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferweckt worden. Andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere sagten, einer der früheren Propheten ist wieder auferstanden. Herodes sagte, Johannes habe ich enthaupten lassen, aber wer ist das, von dem ich solche Dinge höre? Und er wollte ihn unbedingt sehen. Wir nähern uns dieser Stelle heute mal ein wenig anders, nämlich rückwärts. Wir schauen uns erstmal das Ende an, das wir eben hier gelesen haben. Das sind die Verse 7 bis 9. Wenn Erweckungen oder ähnliche Ereignisse, ähnliche Events, wenn das geschieht, dann ist es heute heutzutage im Zeitalter von TikTok und YouTube und all den anderen Social Media Möglichkeiten, es ist ganz normal, dass Leute sich ganz, ganz schnell dazu äußern, schneller als man denken kann, dass sie alles kommentieren. Und manche versuchen bei solchen Sachen herauszufinden, das gilt natürlich nicht nur bei geistlichen Erweckungen oder Events, das gilt auch bei vielen anderen Dingen, aber Leute versuchen herauszufinden, ist das echt? Ist das echt, was da passiert oder ist das eher fake? Es ist ziemlich krass, was man dazu alles online lesen kann, auch bezüglich dem, was in Asbury in den USA geschehen ist. Natürlich ist nicht alles, was uns im Internet oder im Fernsehen präsentiert wird oder was wir von anderen Menschen hören, das ist nicht immer 100% echt oder real. Aber es gehört auch dazu, dass sich Menschen dann, wenn Gott irgendwo wirkt, dass sie sich dann fragen, was um alles in der Welt hier eigentlich los ist und was passiert. Was passiert hier eigentlich? Das ist irgendwie komisch. Herodes Antipas hatte leider kein Facebook, er hatte leider kein Instagram, aber er wollte auf jeden Fall wissen, was war eigentlich los in Galiläa. Er selbst war ein sogenannter Tetrarch, das war quasi ein Viertelfürst, was nicht unbedingt, Fürst klingt toll, aber das war kein rühmlicher Titel für ihn. Er hat ein kleines Gebiet gekriegt in Galiläa, auch nicht unbedingt das Gebiet, das man gerne haben wollte. Das hat er aus Rom, vom römischen Kaiser, zugeteilt bekommen und er war über so einen kleinen Teil dann eben in Israel eingesetzt. Und Galiläa war die Gegend, in der Jesus zu diesem Zeitpunkt hier wirkte. Der Charakter des Herodes und genau genommen, wenn man das mal studiert, sein gesamter Stammbaum, waren ziemlich berüchtigt. Der Vater des Herodes war Herodes, und zwar der Herodes, der in Bethlehem alle Babys und alle Kleinkinder umbrachte, als er über den neugeborenen Jesuskönig informiert worden war. Die Frau des Herodes, Herodias, hatte sich von Herodes Bruder scheiden lassen, um Herodes heiraten zu können. Auch nicht unbedingt besonders toll. Beide wurden daraufhin von Johannes kritisiert und Herodias kümmerte sich dann darum, dass der Täufer einen Kopf kürzer gemacht wurde. Und das, was ich hier erwähnt habe, sind lediglich die biblischen Bezüge. Man könnte in der Geschichte noch weiter graben, man wäre vermutlich geschockt davon, was sich noch alles in der Familie des Herodes abgespielt hat. Er tat alles, um irgendwie an der Macht zu bleiben. Nun, wo Johannes der Täufer tot ist, ist er aber mehr als verwundert, geradezu ein bisschen nervös angesichts dessen, was er da hört. Wenn man ein bisschen zurückblättert im Lukas-Evangelium, dann lesen wir davon, wie eine Frau nach 12 Jahren Krankheit geheilt wird, wie ein totes Mädchen auferweckt wird, wie Menschen Jesus folgen und er dann das nächste Wunder vollbringt. Meine Jugendlichen, die ihr da gesehen habt, die haben mir vor einiger Zeit einen neuen Ausdruck beigebracht. Wenn jemand etwas Außergewöhnliches zustande bringt, dann kann man unter anderem sagen, he, she ate that. Oder he, she ate that and left no crumbs. Was im Prinzip heißt, er, sie hat das gegessen und keine Krümel hinterlassen. Alles aufgegessen sozusagen. So einfach heißen, hat jemand so viel Talent bewiesen, dass für niemanden mehr was übrig war. Okay. Jesus tat etwas Außergewöhnliches, etwas so Außergewöhnliches und das für mehr als 5000 Leute, dass alle essen und am Ende sogar noch 12 Körbe voll Krümel übrig blieben. Was ganz Außergewöhnliches. Jesus teilt das, was er hat, mit anderen. Herodes ist perplex. Er versteht nicht, was hier geschieht. All die Geschichten, die er hört, all die Gerüchte darüber, wer dieser Jesus sein könnte, vielleicht ist er ja einer der Propheten. Er sieht diese, nennen wir es einfach mal, Erweckung in seinem Territorium und er möchte Jesus kennenlernen. Das geschieht dann allerdings erst in den letzten Stunden Jesu, als Jesus in diesem Machtdreieck, in diesem Machtspiel zwischen den Pharisäern, Pontius Pilatus und Herodes, als er davor Herodes geführt wird. In Lukas 23 heißt es, Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah, denn er wollte ihn schon lange einmal kennenlernen. Er hatte viel von ihm gehört und hoffte nun, eines seiner Wunder mitzuerleben. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine Antwort darauf. Woraufhin Herodes nur noch mit Spott reagieren und antworten konnte. Als Reaktion auf die Erweckung möchte er weitere Zeichen sehen, die Jesus ihm aber nicht gibt. So wie viele Menschen in Jesu Zeit und im Laufe der Geschichte ist er von Jesus fasziniert, er ist von ihm angezogen. Aber er hat kein Verständnis dafür, wer Jesus wirklich ist. Er verzweifelt an dieser Frage, wer ist Jesus? Und als er keine Antwort findet, gibt er sich dem Spott dahin. Das ist meine erste Frage für uns heute, die genauso simpel wie entscheidend ist. Wer ist Jesus eigentlich für dich? Vielleicht bist du einer der Jünger, die hier mit Jesus die ganze Zeit mitlaufen, die schon lange mit ihm unterwegs sind. Und kleine Randbemerkung, ja, die Jünger haben auch häufig nicht verstanden, wer Jesus wirklich war. Das dauerte so seine Zeit. Aber, um ehrlich zu sein, am Ende, irgendwie haben sie es ja dann hingekriegt. Sie haben zumindest eine Ahnung gehabt, viel mehr als zum Beispiel Herodes, wer dieser Jesus eigentlich ist und was er alles kann und sein kann. Vielleicht bist du wie jemand aus der Menschenmenge, der mit ganz verschiedenen Dingen im Leben kämpft, der irgendwie Heilung benötigt. Wir haben ja hier von Heilungen auch gelesen. Wer denkst du, dass Jesus ist? Wer ist Jesus für dich? Kann er dich heilen? Was glaubst du? Vielleicht bist du ein wenig wie Herodes, vielleicht nicht ganz so berühmt-berüchtigt, aber doch irgendwie neugierig darüber, wer Jesus ist und was er in dieser Welt, in diesem Land, in dieser Gemeinde alles machen könnte. Aber du bist dir irgendwie noch nicht so ganz sicher, was du von ihm halten sollst und du würdest gerne ein paar Wunder, ein paar Zeichen sehen. Wärst du offen dafür, ihm auch dann zu vertrauen, wenn du sein Wirken nicht mit eigenen Augen sehen kannst? Jetzt sind die Verse 7 bis 9 natürlich nur der zweite Teil unserer Geschichte. Es geht hier in diesen Versen darum, wie die Leute auf das reagieren, was um sie herum geschieht. Der erste Teil dürfte wahrscheinlich noch viel interessanter für uns sein. Es ist ja manchmal schon herausfordernd genug zu glauben, dass Jesus all diese tollen Wunder, all diese Zeichen, all diese Heilungen vollbracht hat. Aber habt ihr gehört, zu was Jesus seine Jünger hier in den Versen 1 bis 6 aufruft? Sie sollen die Herrschaft, das Königreich Gottes verkünden, sie sollen predigen und gut, klar, manch einer von uns, der hätte Lampenfieber, wenn er jetzt hier irgendwo stehen müsste oder anderen Leuten irgendwas verkünden müsste, aber irgendwie würden wir das ja wahrscheinlich noch hinkriegen. Aber dann, wenn wir das genau lesen, die Kranken heilen? Was? Wie bitte? Dämonen und böse Geister austreiben? Ernsthaft? Ernsthaft, Jesus? Wie um alles in der Welt sollen wir das bitte hinkriegen? Können wir uns irgendwie vorstellen, uns da hineinversetzen, wie die Jünger auf diesen ziemlich unmöglichen Auftrag reagiert haben? Das waren ja Fischer, es waren Zolleinnehmer, Kämpfer, ganz normale Durchschnittsleute gewesen, keine Magier oder Heiler. Jesus erlaubt ihnen noch nicht mal finanzielle Mittel oder Vorräte, irgendwelche Reiseutensilien mitzunehmen. Aber dann tatsächlich in Vers 6, wenn wir uns das anschauen, sie ziehen von Dorf zu Dorf, sie verkünden die frohe Botschaft, sie machen Menschen an allen Orten gesund. Sie führen das aus, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Man könnte weitergehen, Vers 10, die Apostel kamen dann wieder zu Jesus zurück, berichteten ihm alles, was sie getan hatten. Da steht nicht, dass es nicht funktionierte, sondern sie berichtet ihm all das, was sie im Auftrag Jesu machen konnten. Was also steckt bitteschön hinter dieser interessanten Mission, mit der Jesus seine Jünger hier losschickt? Und mit der irgendwie so eine kleine Erweckung auslöst, die Menschenleben verändert und Menschen auf Jesus aufmerksam macht. Das Erste, was Jesus hier macht, ist, dass er seine Schüler, seine Jünger, seine Nachfolger mit derselben Kraft und Autorität befähigt, die ihn selbst erfüllt. Das griechische Wort für Macht ist dasselbe Wort, von dem wir unser Wort Dynamit herkriegen. Es ist ein Wort, das insbesondere in der Apostelgeschichte mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht wird. Die Jünger, die erhalten hier nicht irgendeinen netten Segen für ihren Dienst, sondern sie werden mit den Ressourcen Jesu ausgestattet. Wann immer Gott in dieser Welt etwas Kleines oder Großes vollbringt, ob das ein Moment der Erweckung ist, ob das Herzen sind von Menschen oder Leben von Menschen, die verändert werden, ob Menschen aus Unterdrückung befreit werden, ob Gesellschaften transformiert und verändert werden, es geschieht alles unter der Führung und Erfüllung des Heiligen Geistes. Im Epheserbrief lesen wir, wie die Kraft der Auferstehung Jesu in uns lebendig ist. Der Heilige Geist wirkt in und durch uns. Entscheidend ist, wozu Jesus seine Jünger hier aussendet. Sie verkündigen die gute Nachricht, was wohlgemerkt mehr ist als nur, in Anführungszeichen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, so zentral das auch ist. Sondern nein, es heißt, dass sie die Botschaft von Gottes Herrschaft verkündigen sollen. Die Herrschaft Gottes über diese Welt, dass Gott die Welt verändert, indem er Herzen verändert, dass er Heilung bringt für die Verletzten und für die Unterdrückten. Das ist gute und frohe Botschaft. Jesus sendet seine Jünger dazu, Dämonen auszutreiben, Krankheiten zu heilen. Und wenn wir hier von Krankheiten reden, auch da könnte man sich das griechische Wort nochmal genauer anschauen, dann reden wir auch nicht nur über einen Schnupfen, sondern reden wir über ganz starke Leiden, ganz große Probleme. Der Grund dafür, dass Jesus zudem seine Jünger hier zur Dämonenaustreibung befähigt, ist ganz besonders in Jesu Zeit, dass es eben die gute Nachricht ganz besonders sichtbar macht, weil es Menschen Freiheit bringt, weil das für Menschen damals eine ganz besondere Form von Freiheit bedeutete. Der Fokus war hier nicht ausschließlich Buße und Umkehr, sondern dass Gott tatsächlich das Leid der Menschen, die er erschaffen hat, sieht. Dass er Menschen heilt, sie von der Dunkelheit, die sie gefangen hält, befreit. Darum geht es hier. Und wir könnten uns unterschiedliche Stellen anschauen, wo Jesus sich eben weniger darum kümmert, ob es nun sündige Taten sind, ob es ungünstige Umstände sind oder übernatürliche böse Mächte, die zum Schmerz führen, wohl wissend, dass all diese drei Dinge natürlich existieren, auch miteinander verbunden sein können. Aber für Jesus hat das Warum nicht immer die höchste Priorität. Lukas 5 ist so eine Stelle, die wir uns anschauen können, wo Jesus erst einen Aussätzigen heilt, dann einen gelähmten Mann, dessen Freunde ganz großen Glauben zeigen und wo er schließlich den Zolleinnehmer Matthäus zur Umkehr ruft. Drei Menschen, drei unterschiedliche Situationen, aber derselbe Jesus, der ihnen mit Mitgefühl und mit Erbarmen begegnet und gekommen ist, um sie zu erlösen. Jesus empfand tiefes Mitgefühl. So fassen die Evangelien zusammen, wie Jesus den vielen Menschen, die er sah, begegnete. Und natürlich ist es hier interessant, dass Jesus seine Jünger ohne Gepäck losschickt. Und wir müssen da sicherlich in Erinnerung behalten, dass das hier ein Kurzmissionseinsatz der Jünger war. Das hier ist nicht die Packliste eines jeden Missionaren. Okay? Das ist nicht die Packliste für Missionare. Stattdessen erinnert uns diese Stelle daran, dass wir alle dazu berufen sind, uns nicht zu sehr auf unsere eigenen Mittel zu verlassen, sondern zu wissen, dass es letzten Endes auf Gott und seine Versorgung ankommt. Und außerdem lernen wir in dieser Stelle, was es bedeutet, ein Gast zu sein. Die Jünger sollten in den Häusern fremder Menschen leben, sie als Basis für ihre Predigtarbeit nutzen. Das heißt, sie waren auf die Gastfreundlichkeit angewiesen, die anderen ihnen entgegenbrachten. Sie mussten sich abhängig machen, verletzlich machen vor den Menschen, denen sie dienen wollten. Und wenn sie nicht willkommen waren, dann war das auch okay. Es geht hier um Mitgefühl. Und um Erbarmen und um die Frage, wie wir dort, wo wir sind, den Menschen am besten dienen können. Okay, bringen wir diese verschiedenen Aspekte, die wir uns zu dieser Stelle angeschaut haben, zusammen. Wie beleben oder erwecken wir unser eigenes Leben, unsere Kirchen, unsere Gemeinden, Dorfgemeinden, Dörfer, Städte? Wie bewirken wir diese Neugier außerhalb unserer eigenen Kreise? Jetzt haben wir uns diese Stelle angeschaut und lasst mich ganz ehrlich sein. Ich sehe hier keine 10 Schritte, keinen Masterplan für Erweckung. Vielleicht mit der Ausnahme, dass das etwas ist, was Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes bewirkt. Aber ich glaube, dass wir unsere Herzen und dass wir unsere Sinne für Gottes Wirken vorbereiten können. Und dass wir daraufhin im Sinne dieser Vorbereitung handeln können. Ihr hier in Wächtersbach und Umgebung, ihr habt eure eigenen Geschichten, ihr habt eure Dinge, die euch beschäftigen. Ihr wisst, was in der Stadt los ist, ihr wisst, was im Umkreis los ist. In Duxbury, wo wir aktuell leben, da erschütterte im Januar diesen Jahres ein tragisches Familiendrama unsere Nachbarschaft. Ich habe, als ich hier in der Bibelstunde war im Januar, bin ich ein bisschen darauf eingegangen, weil es noch nicht mal 24 Stunden alt war damals. Ich werde jetzt heute nicht im Detail darauf eingehen. Tragisches Familiendrama. Und wenn ich Nachbarschaft sage, dann meine ich Nachbarschaft. 3, 4 Häuser weiter davon, wo wir wohnen und wo unsere Gemeinde ist. Und diese Ereignisse haben mir einige Zeit lang schwer zu schaffen gemacht. Jedes Mal, wenn ich an dem Haus vorbeifahre. Diese Predigt heute hat mir neue Erinnerungen gerufen oder ist eine neue Erinnerung daran, dass nur weil das jetzt immerhin schon ein halbes Jahr her ist, dass nicht einfach Gras über diese Sache gewachsen ist. Und dass es weiterhin wichtig ist für uns als Gemeinde und für uns als Einzelne zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für unsere Nachbarschaft, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt. Wie reagieren wir darauf? Was machen wir in Zukunft, damit sowas nicht nochmal vorkommt? Ich weiß nicht, wie im Einzelnen die Dunkelheit, die uns manchmal umgibt, wie die vertrieben werden kann. Aber ich weiß, dass es neben der Verkündigung des Reiches und der Herrschaft Gottes durch Taten und Worte, dass es vor allem bei unserem Mitgefühl beginnt. Haben wir Mitgefühl, Erbarmen, Liebe für die Menschen, die um uns herum leben? Der Schmerz der Menschen um uns herum, seien wir ganz ehrlich, der Schmerz der Menschen um uns herum, der muss uns beschäftigen. Und zwar in derselben Art und Weise wie Schmerz, Krankheit und Leiden der Menschen, denen Jesus begegnete, wie die ihm nicht egal waren. Genauso wie unser Schmerz, wie unsere Krankheit, wie unser Leiden Jesus nicht egal sind. Was dich gerade beschäftigt persönlich, das ist Jesus nicht egal. Es bewegt ihn so sehr, dass er sogar seine Jünger aussandte, um seine Arbeit zu machen. Und auf diese Weise natürlich auch ein Stück weit, sein Werk zu beschleunigen und den Auftrag weiterzugeben. Nicht nur in unserer Geschichte hier natürlich, sondern gerade als dann in der Apostelgeschichte die Kirche das Licht der Welt erblickte. Unser Gott ist voll Erbarmen, haben wir vorhin in dem Psalm gehört. Sein Erbarmen hört nicht auf, heißt es in den Klageliedern. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, schreit Bartimäus. Und Jesus hat Mitgefühl und Erbarmen. Jakobus, wenn wir den Jakobusbrief lesen, verknüpft die Fähigkeit zum Erbarmen sogar mit Weisheit. Einer meiner Lehrer, ich habe ja selber auch am IUNC studiert, einer meiner Lehrer postete vor einiger Zeit mal Folgendes auf Social Media. Die treibende Kraft hinter der Mission, hinter dem Auftrag der Kirche, ist nicht das Bedürfnis, einen Kampf zu gewinnen, für seine Sache zu kämpfen, eine Menschenmenge zu konvertieren, eine Organisation aufzubauen, einflussreich zu werden oder, das füge ich an dieser Stelle hinzu, eine Erweckung auszulösen, sondern es geht darum, dass sie, also die Kirche, an der versöhnenden Liebe Christi teilhat, durch sie geprägt wird und einen Ausdruck eben jener Liebe wird. teilhaben, geprägt werden, ein Ausdruck der versöhnenden, erlösenden, befreienden Liebe Christi werden. Wie dient dir das, was aktuell in deinem Leben und in deiner Beziehung mit Jesus geschieht und das, was gerade in deiner Gemeinde geschieht, wie dient dir das dazu, an dieser Liebe teilzuhaben? Wie wird dadurch dein Mitgefühl anderen gegenüber geprägt? Wie dient all dein geistliches Leben und all das Gemeindeleben nicht nur dir, nicht nur deiner Familie, sondern dem gesamten Umfeld, dessen Teil wir sind? Wie wird all das ein Ausdruck der versöhnenden, heilenden, erbarmenden Liebe Christi? Ich lese das noch einmal. Die treibende Kraft hinter der Mission der Kirche ist nicht das Bedürfnis, einen Kampf zu gewinnen, für seine Sache zu kämpfen, eine Menschenmenge zu konvertieren, eine Organisation aufzubauen, einflussreich zu werden, eine Erweckung auszulösen, sondern es geht darum, dass die Kirche an der versöhnenden Liebe Christi teilhat, durch sie geprägt wird und ein Ausdruck eben jener Liebe wird. Sie machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Sie verkündigten die Freudenbotschaft und heilten die Kranken, sodass selbst Leute wie Herodes Antipas von den Wundern der Liebe Jesu hörten, auch wenn er dieses ganze Mitgefühl Jesu nicht wirklich greifen konnte. Das Streben nach der versöhnenden Liebe Gottes, die sich auch in Form von Mitgefühl und Erbarmen anderen Menschen zuwendet und dadurch als ein Türöffner für den Heiligen Geist wirkt, damit der in unserem Leben und unserem Umfeld wirken kann. Das ist die Art von Erweckung, die ich in meinem Herzen, in meinem Leben und in meiner Kirche sehen möchte. Wie sieht es mit dir aus? Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir lesen und hören am Johannesevangelium davon, dass du den Menschen mit Wahrheit und mit Gnade begegnet bist, dass du so gewirkt hast, dass du so unter den Menschen wohntest, dass du ihnen begegnet bist. Und Jesus, heute stehen wir vor dieser Frage, wie kann das auch in unserem Leben geschehen? Wie können wir so erfüllt sein von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit, deinem Erbarmen, deinem Mitgefühl, deiner Liebe zu den Menschen, die du geschaffen hast, dass wir Mitgefühl entwickeln, dass wir den Schmerz der Menschen sehen und dass wir diesem Schmerz begegnen, dass wir lernen, Gäste zu sein bei ihnen, dass wir mitten unter ihnen leben, dass wir bei ihnen sind, dass wir aktiv werden, dass wir in ihrem Leben so präsent sind, dass ihr Leben vielleicht verändert wird. Nicht durch uns, nicht durch irgendwelche Tricks, nicht durch Manipulation, sondern durch deine Liebe und durch den Heiligen Geist. Jesus, wir mögen vielleicht die Antworten nicht auf all diese Fragen haben im Detail. Aber Jesus, wir bitten dich, dass das, was wir heute gehört haben, uns dazu ermutigt und herausfordert, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und einen Schritt weiter zu geben. Nicht nur als Einzelne mit unseren Nachbarn und unserem Umfeld, sondern auch für uns hier als Gemeinde, dass wir überlegen können, okay, was bedeutet das? Was ist der nächste Schritt? Und Jesus, bei all dem danken wir dir und preisen dich, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du uns zuerst begegnet bist. Dass wir mit all dem, was uns beschäftigt, all dem Schmerz, den wir selber mit uns herumtragen, all den Leiden, die wir haben, dass wir damit zuerst zu dir kommen können. Und im Vertrauen darauf wollen wir auch in dieses Wochenende und in die neue Woche gehen. Und wir wollen lernen, davon inspiriert und verändert zu werden. Jesus, wir bitten dich um dein Wirken in uns und in unseren Gemeinden und in unserem Umfeld. Egal, ob wir das dann am Ende geistlicher Aufbruch, Erweckung, Veränderung oder wie auch immer nennen. Wirke du, Herr Jesus. Lass deinen Geist wirken unter uns. Darum bitten wir dich. Amen.